und schreibe nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast, dem Branchenführer auf meinsportpodcast.de, und ich vermute, dass ich einen sehr gut gelaunten Jonas begrüßen kann.
Hallo Sascha, wie immer top gelaunt.
Ich glaube, heute ist doch besonders gut gelaunt.
Absolut.
Ja, also absolut. Ich glaube, wir hatten beide sehr, sehr große Lust auf die Aufnahme. Ich weiß gar nicht warum. Wir haben ja jetzt doch relativ häufig aufgenommen in den letzten Wochen. Unüblich eigentlich für uns, aber irgendwie heute ist, was ist das Gegenteil von da ist der Wurm drin?
Gute Frage.
Da ist Freude drin.
Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, glaube ich.
Sehr gut. Und da kommen wir ja auch schon zu einem guten Stichwort. Nämlich Grüße gehen raus an die vielleicht momentan unsere Lieblingswebseite, nämlich die Seite www.fußballer-raten.de.
Nicht vielleicht, es ist auf jeden Fall meine Lieblingswebseite.
Also ich habe auch schon viel Zeit darauf verwendet. Auch zu finden auf Twitter, glaube ich, unter @raten.de. Also im Prinzip ist es unser Kultspieler-Quiz. Die Älteren werden sich erinnern, dass wir seit ziemlich genau 3 Jahren in jeder unserer Folge veranstalten, wo wir einen legendären Spieler aus den 90ern erraten müssen und quasi dieses Quiz als Webseite. Und da kann man ganze Tage verbringen, glaube ich.
Absolut. Also ich habe, glaube ich, die letzten, weiß nicht, 2-3 Tage da so ziemlich jedes Quiz durchgemacht in jeder Schwierigkeitsstufe.
Das ist das Ding mit den Schwierigkeitsstufen. Gell? Ich habe
absolut.
Ich habe immer so ein bisschen aus Angst, weil dass ich das nicht alles schaffe, habe ich immer Anfänger gemacht. Aber da sind teilweise auch schon Dinge dabei, wo ich mir denke so, hui, wie ist dann erst das Profiniveau?
Ja gut, ich bin natürlich gleich in Weltklasse gegangen.
Ist richtig. Es gibt übrigens auch unser Team Gegenpressing als Quiz. Also es gibt ein Gegenpressing-Quiz. Das findet ihr auch auf der Startseite oder ihr könnt es dann irgendwie suchen. Und da ist unser Team Gegenpressing. Die Eltern auch da werden sich erinnern, dass wir unsere ersten 15 Kultspieler-Quizzes haben wir so als Motto Team Gegenpressing gemacht und haben da jede Position besetzt. Und das findet ihr da auch, könnt ihr suchen. Ich werde auch noch den Link dann in die Folgenbeschreibung, dann könnt ihr das auch, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr es da auch nachgucken und direkt hin. Es haben schon einige mitgemacht und ich muss sagen, der Highscore, der drinne ist, also nicht deiner, sondern der von jemandem, der, muss ich sagen, der ist so gut, dass ich mich tatsächlich gefragt habe, also ich weiß nicht, ob ich selber den so hoch hinkriegen würde, und ich kenne die Spieler, also da will ich wieder
theoretisch
sehen. Theoretisch nicht, ja, oh gut.
Naja, ich tippe auf Concola.
Grüße an der Stelle an Concola. Du bist uns noch was schuldig, Concola, du bist uns noch die...
Den Hannoveraner Millionensturm.
Ja, und zwar die Chronologie. Historie. Die Chronologie davon, ja. Das auch nur am Rande und ja, ansonsten, wie gesagt, große Empfehlung, www.fußballer-raten.de, ganz, ganz tolle Seite, ganz, ganz tolle Quizzes, da kann man wirklich Tage verbringen. Jetzt steht ja ein langes Wochenende an, von daher.
Also für alle Nerds wie uns auf jeden Fall, die Website, die jetzt ab jetzt die Startseite bei jedem sein soll.
Muss.
Na, ja.
Wir kontrollieren.
Ja,
das so am Anfang soll das mal gesagt sein. Ja, ansonsten, wie läuft's bei dir?
Ja, ich sieche dahin. Kein Sport im Fernsehen.
Aber jetzt darf man wieder zum Friseur, oder?
Ab Montag, glaube ich. Ich war auf jeden Fall noch nicht.
Hier darf man schon.
Ah, okay, ja gut. Nee, heute habe ich tatsächlich auf YouTube Live das Dortmunder Meisterspiel, erste Klopp-Meisterschaft gegen Nürnberg geguckt. Und bei jedem Tor natürlich, oder das ganze Säge. Spiel auch mitgefiebert, den Diver im Wohnzimmer ausgepackt.
Ah, großartig.
Ja.
Ich habe tatsächlich jetzt, ich bin gerade großer Fan von, auf Netflix gibt es jetzt eine neue Doku über Michael Jordan und die Chicago Bulls.
Ja.
Die ist wirklich phänomenal. Also wenn man da so ein bisschen was dafür übrig hat, ganz große Empfehlung. Ist tatsächlich aber ungewohnt, weil das jetzt jeden Montag kommen 2 Folgen raus. Insgesamt gibt's 10 und es sind jetzt erst 4 draußen. Also es gab quasi 2 Release-Termine bisher. Und es ist echt schlimm, weil ich schaue mir dann Montagabend eine Folge an, Dienstagabend eine Folge und dann musst du echt wie früher, musst du warten eine Woche. Und das ist nicht schön.
Ja, deswegen habe ich das noch nicht angefangen. Ich warte, bis die Staffel sozusagen komplett ist.
Ja. Nee, also lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken. Ist echt
aber
krass.
Ist es so schlimm? Also ich habe nur darüber gelesen, dass MJ so richtig gelb unterlaufene Augen haben soll.
Voll.
Und so hart abhängig. Also ist es wirklich so schlimm?
Also er macht einen total klaren Eindruck. Es ist nicht so, dass der so, dass man jetzt so denkt, der ist jetzt voll drauf oder
also anders als wir.
Richtig. Ja. Aber er ist auch nicht anders als wir. Ist er schon, sieht ein bisschen verlebt aus im Gesicht. Hat auch eine nette Plauze, was halt nicht schlimm ist. Ich meine, der ist jetzt auch, was ist der? 50?
50?
Ja. Also von daher, das ist alles okay. Aber die Augen sind wirklich tatsächlich, die sind echt gelb. Also, und wenn man dann also ich glaube, das Krasse ist einfach, dass man natürlich in dieser Doku immer den Kontrast hat zum jungen Jordan und wie vital der doch mal aussah. Und dann immer dieser Schnitt zu ihm hier, wie er so in seinem, also es ist auch krass. Ich gehe mal davon aus, dass die Interviews mit ihm aus der Doku, dass die bei ihm zu Hause gedreht wurden. Boah, ich glaube, der hat jetzt auch, sag mal, während dem ganzen Lockdown, vermutlich wird der niemandem zweimal im Weg gelaufen sein in der ganzen Zeit.
Und ist auch so mit Whisky-Glas immer voll und Zigarre im Mund?
Ja, das Geile ist, dass er dann, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge sagte dann auch was so von wegen, ja, wie es ja früher, dass es zuging und dass die da muss es auch früher ordentlich, also saufen war da wohl noch das Kleinste. Die haben da schon ordentlich geknallt, und also so ganze NBA. Und er sagt dann, ja, bei ihm war das am Anfang nicht so. Also er hat so, das ganze Thema Alkohol und so, das kam bei ihm erst nach der Karriere. Und dann siehst du rechts, also er wird so interviewt dann und da siehst du rechts daneben so ein kleines Tischchen, wo so einfach 3 oder 4 Zigarren liegen und ein Whiskyglas. wo du auch denkst, ja, okay, die gelben Augen, ja, das hat wohl nicht lange gedauert, bis die kamen.
Ja.
Aber ja, es ist teilweise, das Faszinierendste, wenn ich da jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, das Faszinierendste ist tatsächlich, dass ja, also es geht um das letzte Jahr der Bulls, wo sie so richtig zusammen waren, also mit Pippen und Rodman und so. Und also ich glaube 98 war das die Saison, das Jahr, wo sie das zweite Mal den dritten Titel in Folge gewonnen haben, dann am Ende. Und quasi die letzte Saison, bevor das alles so auseinanderbricht. Und da hat ESPN die mit Kameras begleitet, also 98 schon. Im Prinzip so diese Manchester City oder Borussia Dortmund Doku schon vor 25 Jahren, halt aber in geil. Und da war wirklich so, also Zutritt zu allem, die haben so alles mitgefilmt. Und wenn du das jetzt heute siehst, dann denkst du echt, dass das, also wenn du die Klamotten von denen nicht sehen würdest, dann würdest du echt denken, ey, krass, wo die überall waren, was die überall gefilmt haben. Es ist, also was ich tatsächlich nicht weiß, ist, warum das so lange keiner was draus gemacht hat.
Zu wenig Geld geboten.
Ja, kann sein. Das ist schon faszinierend. Und vor allem, also wer da auch alles in der Doku auftaucht. Also nicht nur, dass sie natürlich, was heißt natürlich, so natürlich ist es wahrscheinlich gar nicht, dass die halt alle Stars von damals reden, auch die Stars von anderen Teams sprechen über die ganzen Sachen, die da so passiert sind, die Manager von damals, dann auch jemand wie Barack Obama spricht, Carmen Electra als Ex-Frau von Dennis Rodman.
Ja, das habe ich gelesen, wie MJ Rodman aus dem Zimmer in Las Vegas geholt hat.
Es ist so groß. Es ist, da passieren Sachen, da denkst du, das darf nicht wahr sein. Also auch so, was die veranstaltet haben. Also Jordan sagt, erzählt dann auch so in so einem Satz, ja, als er da so neu war und dann, also bei den Bulls noch ganz jung, dann waren sie irgendwie auf Auswärtsfahrt, glaube ich, und dann war sie in der Hotellobby und niemand war da und dann hat er gedacht, ja, wo sind die denn alle? Und dann ist er zu irgendjemand von Älteren, wollte aufs Zimmer und fragen, wo alle sind, klopft, wird eingelassen und hat dann gemeint, ja, dann gab es hier so die Haschecke, es gab die Koksecke, es gab die Saufecke und da waren halt alle auf dem Zimmer und haben sich's richtig gut gehen lassen. Frauen noch natürlich da. Also es muss abgegangen sein. Und Rodman, als ihn Jordan aus Las Vegas geholt hat, war ja, da waren ja ständig Kameras dabei bei Rodman. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also der war ja, der hat ja auch offiziell frei bekommen, um 48 Stunden nach Las Vegas zu gehen und Party zu machen und Kopf frei zu kriegen. Und da waren einfach Kameras dabei. Das kannst du dir nicht ausmalen. Dann ist der da einfach ein Spieler, der irgendwie so zu den absoluten Top-Spielern der Liga gehört, wird dann da gefilmt, wie er halt so sich einen Drink nach dem anderen genehmigt und immer sagt, ah, so ein geiles Leben und ein bisschen feiern und es ist wirklich abartig. Damit würde ich auch abschließen. Große Guck-Empfehlung.
Kommen wir mal zum Fußball vielleicht.
Kommen wir zum Fußball.
Dem eigentlichen Gegenstand.
Gegenpressing-Gegenstand.
Ja. Hast du was dabei für vor dem Kultspieler?
Ja, ich habe mir ist neulich aufgefallen. Und da wollte ich dich fragen, ob du das auch kennst. Bei mir, so im, da wo ich herkomme, wo ich auch ganz früher natürlich Fußballspielen gelernt habe und auch meine ersten fußballerischen Sporen verdient habe, da fängt es jetzt so an. Ich kriege das immer wieder mal so Schlaglichter mit, wenn ich die hiesige Presse verfolge, die Lokalsportpresse, kriege ich so mit, dass meine ehemaligen Gegenspieler von früher, auch schon aus der Jugend, dass die jetzt anfangen, so Trainer zu werden oder schon Abteilungsleiter sind oder sowas. Ist es bei dir auch so?
Ja, absolut. Das ist ich hab da zwei Beispiele. Ein sehr geschätzter Verteidiger bei mir früher, rechter Verteidiger, und Sohn vom Trainer, ist mittlerweile Pressesprecher bei meinem Heimatverein. Einer meiner Lieblingsteamkollegen von früher ist Interimstrainer bei einem anderen Verein.
Interimstrainer im Lokalsport ist auch so ein geiles Wort einfach.
Ja. Assi, liebe Grüße an dich. Ich wünsche dir mit Wichmannshausen, falls die Saison weitergeht, alles Gute.
Ja, also, nee, das ist mir jetzt tatsächlich, also ich habe es heute wieder gelesen, das ist wirklich großartig. Und dann gibt's so Artikel in der Lokalpresse, wo dann Überschrift, das Transferkarussell dreht sich noch nicht rund. Was für ein Transferkarussell in der Bezirksliga oder Kreisliga.
Wenn da der erste Stein fällt.
Ja,
das ist natürlich ein Dominoeffekt und dann alle. Also ja. Da sind mehrere Blockbuster-Transfers sehen in der Pipeline.
Es ist, wenn die wüssten, wen wir alle schon haben, nee, es ist wirklich geil. Und dann habe ich mir halt echt, also es gibt wirklich, und das meine ich wirklich überhaupt nicht abwerten, das ist einfach nur eine Feststellung, es gibt echt so manche Fußballer-Legenden so von damals, die wirklich so ein Fußballerleben lang in diesem Lokalkosmos da rumschwirren. Es ist echt faszinierend. Und du liest immer wieder diesen Namen und eigentlich ist so ein typischer Verlauf ist dann ja eigentlich so, du bist, keine Ahnung, in der Jugend bist du so der überragende Spieler von deinem Heimatclub und dann gehst du vielleicht in der Jugend, gehst du einmal noch zum besten Verein der Region, so C-B-Jugend, weil du da abgeworben wirst und dann kommst du so, keine Ahnung, in der A-Jugend kommst du wieder zurück, spätestens zweites Jahr A-Jugend kommst du wieder zurück und wirst dann, also zu deinem Heimatclub und gehst dann da zu der, hilfst dann schon bei den Aktiven aus und bist dann so der Hoffnungsträger und dann kommst du auch vom Alter her zu den Aktiven und dann, keine Ahnung, steigst du zweimal auf, einmal ab, wieder auf, zweimal ab und bist halt so fahrstuhlmäßig unterwegs und dann normalerweise ist es dann auch so, dass du Dann probierst du es noch eine Saison lang irgendwo bei einem, so ein, zwei Ligen höher. Probierst du es dann eine Saison. Wird aber wahrscheinlich nichts. Gehst wieder zurück zum Heimatclub und keine Ahnung, mit 28 hast du dann alle Ambitionen aufgegeben und dann wirst du Spielertrainer und kurz vor Karriereende dann wirst du Abteilungsleiter.
Ja, und du weißt ja, wie es ist, wenn du 10 Kilo weniger hättest, dann würdest du ja auch nicht mehr bei uns spielen.
So.
Und so ist das nun mal, ne?
Ja, bei uns ist es tatsächlich so, was ich so mitkriege, ist es jetzt auch gerade die, ich sag mal so kurz vor den 30, die eigentlich mal so, ja, entweder gut waren oder sich für gut hielten, dass die jetzt aber so anfangen, zusammen zu irgendwelchen Clubs zu gehen, zu irgendwelchen, die, also weiß ich, auch teilweise unterste Liga.
Ja, man möchte auch nochmal mit den Freunden zusammenspielen, da geht's dann nicht mehr nur ums Geld. Man möchte dann auch genau. Nochmal mit den Freunden zusammenspielen.
Zufällig ist dann der Fensterbauer Müller, sponsert das Team jetzt, aber das ist wirklich nur reiner Zufall. Und ist echt sensationell, also wir haben so einen.
Wo alle ihre Ausbildung gemacht haben und mittlerweile schaffen.
Ja. Und bietet jetzt auch FSJ an, Freiwilliges Soziales Jahr und so. Nee, also ich habe zum Beispiel einen, gegen den habe ich schon in der Jugend immer gespielt, das ist mein Jahrgang und der hat dann irgendwann mal Bezirksliga, also ist bei uns daheim war das die 1, 2, die drittunterste, also schon okay eigentlich, ja, da hat der mal in einer Saison 50 Hütten gemacht und das war so, also ich verstehe bis heute noch nicht, warum der überhaupt in seinem ganzen Leben so viel Tore gemacht hat, weil für mich, also ich als Abwehrspieler habe dann immer gegen den auch direkt gespielt.
Ja gut, das ist das Problem, du bist Abwehrspieler. Du verstehst nicht, wie das mit dem Tore-Schießen funktioniert.
Ich habe es bei ihm wirklich nicht verstanden. Der ist nicht besonders schnell, der hat keinen besonders guten Schuss, der hat keinen besonders guten Körper, aber der hat einfach die Hütten gemacht. Also für mich war das so Typ Luca Toni. Der hat einfach Riecher. Die Buden gemacht. Ja, das hat er wirklich, der hatte einfach den Riecher. Und der hat genetzt ohne Ende, seine ganze Karriere lang, wenn man das so nennen kann. Und der ist jetzt in der untersten Liga, krebst da irgendwie rum. Ich weiß gar nicht, ob er Spielertrainer ist oder weiß ich nicht. Es ist wirklich herrlich. Weiß ich nicht, aber vielleicht, ja, ich meine, es ist natürlich auch nicht so, dass man da jetzt noch riesige Ambitionen wahrscheinlich hat. Irgendwann denkst du wahrscheinlich auch, ja, dem Traum Landesliga jage ich jetzt nicht mehr hinterher.
Ja, irgendwann muss man auch gucken, ob man sich verkauft oder ob man einfach seinen Idealen treu bleibt. Und dann sagt man halt, nee, mit mir ist nicht Landesliga. Ja. Ich möchte weiter mit den Jungs im Vereinsheim sitzen.
Ja, das sind ja tatsächlich schon auch oft solche Leute, die dann, also nicht jetzt eben solche, die dann, also nee, andere, schon solche, die auch dann wirklich mal im Vereinsheim dann verhocken.
Sitzen.
Ja, nee, das ist mir tatsächlich heute nur mal wieder aufgefallen und ich finde es eigentlich großartig und immer wieder, wenn ich so alle 2-3 Monate mal so Schlaglicht damit kriege, jetzt ist es natürlich ein bisschen weniger los, aber auch so habe ich heute dann noch so ein bisschen gestöbert natürlich und dann tatsächlich auch einer, mit dem ich früher mal gekickt habe, der war jetzt wohl Trainer von einer Bezirksligamannschaft und darüber kommt die Landesliga und er hat dann gesagt, ja, also da ging es um Vertragsverlängerung, weißt du, Bezirksliga, Trainer, Vertragsverlängerung. Ja. Es ist einfach
Verhandlung.
Genau, Vertragsverhandlung. Ja. Und die Vertragsverhandlungen sind überraschend gescheitert, weil er gesagt hat, also ich will nicht noch ein Jahr Bezirksliga spielen, ich will nächstes Jahr Landesliga, wenn wir nicht aufsteigen, also die Waren hatten wohl recht gute Karten, aber wenn wir nicht aufsteigen, dann bin ich weg. Aber jetzt muss natürlich der Verein auch Planungssicherheit kriegen. Und deswegen
absolut. Und wenn du da keine Perspektive aufzeigst, so einem aufstrebenden Mann, dann ist das natürlich, dann ist der weg. Richtig. Weil der wurde ja lange schon beobachtet.
Du, ganz ehrlich, der ist im Alter, wie gesagt, der ist so alt wie ich. Der ist jetzt in einem Alter, wo du noch, ich sag mal, in der Kreisliga hast du da noch 10 Jahre vor dir.
Na, ich sag mal, Julian Nagelsmann-esk.
Stimmt.
War er immer schon.
Ja.
Und.
Ja, also das ist wirklich schön. Aber dann ist es bei dir ähnlich.
Absolut. Ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich mal, ist ja auch nicht mehr so oft, die Heimatpresse aufschlage und dann Leute sehe, mit denen ich gespielt habe, gegen die ich gespielt habe. Und wie gesagt, wovon ich vorhin gesagt habe, mein Rechtsverteidiger Kollege von früher, der jetzt da Pressesprecher ist und nach jedem Spiel so die Lage kommentieren muss und das auch immer so versucht halt, wie die Profis das dann zu machen und so einfach denkst, ja, Bombe, richtig gut.
Ja, ich habe also Ich habe das ja früher auch gemacht, also Sonntag, ich habe ja mir früher auch meine Sporen dazu verdient und bin dann Sonntag, nachdem ich selber gespielt habe, geduscht und direkt in die Lokalredaktion gefahren und habe dann Ergebnisse aus anderen Ligen abtelefoniert. Und das ist einfach so geil, wenn man dann so, wenn irgendein, also weil wir waren meistens so zu dritt oder manchmal auch zu viert und also allein, was es überhaupt schon für ein Aufwand ist für Lokalsport, aber das haben die Leute tatsächlich gelesen und das war dann so geil. Je nachdem, bei wem du halt angerufen hast, haben sie sich eher gefreut oder eher nicht so gefreut. Und dann, ja, da hast du da, wenn einer irgendwie was geheim, also so ein kleines Geheimnis rausgekriegt hat, da war das in der Redaktion immer die Sensation. Oh, was, das hat er gesagt, oh, krass, und sofort schreiben.
Ja, zum Beispiel, dass der Trainer nicht verlängert. Dann wärst du natürlich der Held. Investigativ unterwegs gewesen.
Ja.
Als Erster, ne? Ja, ist auch, wenn du da bei dem einen Verein anrufst und danach bei dem Gegner, hörst du ja zwei komplett unterschiedliche Geschichten.
Das ist halt echt so. Das ist wirklich die Seltenheit, dass man halt auch der, also du rufst bei einem an und sagst so, ja gut, es war, also für mich war also das Ding klar. Also wir waren
schon deutlich unterlegen, also die haben klar gewonnen, auch zu Recht, und dann rufst du den anderen an, ja, nee, stimmt.
Stimmt.
Das ist selten.
Das kann meistens ich nur bestätigen. War's ja,
meistens war es ja, gut, der Schiedsri, der ist komplett verpfiffen.
Aber ich will jetzt, ich will ja nichts mit Schiedsri, der war nicht schuld. Der
war nicht schuld. Und der Ball war auch nicht richtig aufgepumpt und abgekreidet war auch nicht richtig.
Ja. Ja. Ja, oder wenn du dann die anderen, also wenn du den gegnerischen Trainer mit dem, also er sagt dir, ja gut, wir haben eigentlich total unverdient verloren, dann sagst du, ja gut, aber dein Gegenüber, der hat ja gesagt, irgendwie, es waren noch drei Tore zu wenig.
Ja,
weiß ich nicht, was er für ein Spiel gesehen hat. Also,
ja, absolut.
Wart ihr in den Lehneckern? Ja? Habt ihr es gesehen? Und dann sage ich so, nee, ich war gleichzeitig bei den Hirschen und also musste selber ran. Gegen den SV Reudern 2, muss ich
sagen. Ja. Ist so. Da musst du dich auch fürs Spitzenspiel entscheiden halt. Da kannst du nicht überall sein. Ja.
Herrlich. Und es war auch lustig, weil manchmal die Trainer gefragt haben, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Zwar noch so zu Zeiten, wo so Internet jetzt, also Internet auf meinem Handy nicht so wahnsinnig verbreitet war.
Warst du quasi der Fußball.de-Ticker?
Quasi, das ist geil. Und dann, also Kollegen von mir haben dann auch schon manchmal gesagt, du, da können wir doch nichts sagen, da können wir nicht sagen. Und ich habe gesagt, Alter, also, was ist
ihr seht das nachher in der Sportschau noch. Ja. Das können wir jetzt auch nicht verraten.
Bei Regio TV. Ja, es war auf jeden Fall, es sind immer schöne Erinnerungen, muss man sagen.
Na, absolut, absolut. Und man hat sie einfach, jeder von uns.
Ja. Und du hast einiges dabei, habe ich mir von dir sagen lassen.
Ich habe einiges dabei. Mal wieder, also ich habe, um das vorwegzuschalten, jetzt vorgestern mal unseren Twitter-Account bis ganz runter zum Anfang gelesen, tatsächlich. Frag mich nicht, warum.
Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass du, glaube ich, keinen einzigen Tweet bisher verfasst hast. Vielleicht so als.
Nee, das ist richtig, aber ich habe jetzt alles gelesen, also bin auf dem neuesten Stand. offensichtlich habe ich zu viel Zeit.
Ja.
Das könnte sein. Und habe aber jetzt mal wieder zwei Kategorien mitgebracht, so Unterkategorien, die wir immer hatten, die sehr beliebt waren. Und für dich mitgebracht, unter anderem, was macht eigentlich? Ich hoffe, du bist bereit. Ich habe dir vier Spieler mitgebracht. Mhm.
Habe ich tatsächlich auch einen dabei. Aber ich mache es ja jede ja. Folge ein bisschen, aber ich glaube, du hast es ein bisschen ausführlicher.
Ich bin gespannt. Also, was macht eigentlich Paolo Rink?
Wow, okay. Als Einstieg schon mal Welt. Ich vermute, er hat eine Rinderfarm oder sowas.
Eine Rinderfarm?
Mhm.
Bist schon weit weg, aber auch nicht so. Also er ist auf jeden Fall zurück in Brasilien.
Mhm.
Er ist aber er ist zurück in seiner Heimatstadt Curitiba und ist Kommunalpolitiker.
Grüße!
Seit 2012 und wurde 2016 wiedergewählt. Seine Herzensprojekte sind Modernisierung und Vergünstigung des öffentlichen Nahverkehrs. ich habe alle diese Kenntnisse, die ich habe, ausgepackt, um die Seite zu übersetzen. Aber nicht nur das, er ist auch Botschafter des Tore für das Leben Programms. Der Schirmherr davon ist Pelé. Da geht's um die Erforschung von Heilmitteln für Kinderkrankheiten. Er ist auch Namensgeber der Coppa Paolo Ring. Das ist ein Benefiz-Jugendturnier.
Geil.
Schnell. Er hat auch einen Betrieb, der Flyer und Visitenkarten druckt. Also quasi das Flyer-Alarm Brasiliens gehört Paolo Ring.
Paolo Ring-Alarm, ja.
Und er hat eine Fußballschule. Gut, so weit, so langweilig. Aber Paolo Ring ist vielfältig unterwegs. Das hat mich gefreut.
Ja, das ist tatsächlich doch so nett.
Ja.
Der Paolo
aber Ring. Noch mehr. Was macht er eigentlich? Manuel Friedrich.
Boah, der macht bestimmt irgendwas Intellektuelles. Der, nee, weiß ich nicht.
Manuel Friedrich hat die Prüfung zum Fully Qualified PGL Golf Professional bestanden. Ist jetzt sozusagen offiziell geprüfter Golfprofi.
Also für ist die Platzreife, oder wie heißt das bei dem?
Ja, sozusagen. Ist Mitglied des Golfclubes Hubbelrad e.V.
Aha.
Und kann jetzt durch diese Prüfung Golftrainer, Manager in einem Golfclub, kann sich um die Profi-Card bewerben. Also ist jetzt Golfprofi. Und wer ihn dabei sehen möchte, kann auf www.pga.de/Bilder gehen. Da gibt es ein schönes Gruppenfoto von der Gala in Kassel von Februar diesen Jahres, wo er die Urkunde für das bestandene Golfprofi-Reife, für die bestandene Golfprofi-Reife bekommen hat.
Okay. Verrückt.
Mhm.
Also ich meine, dass jetzt ehemalige Fußballer oder auch aktive Fußballer, dass die mit Golf jetzt irgendwie zu schaffen haben, das ist ja jetzt nicht so verwunderlich, aber dass die gleich wirklich so ein zertifizierter Profi sind. War in der Tiger Woods Academy, oder?
Ja, quasi. Finde ich absolut. Also ich nehme ja an, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, wir beide sind ja quasi auch, Golf ist ja unsere zweite Sportart. Golf
ist, aber ist dieses Jahr abgesagt, Masters abgesagt, Jonas.
Ja, leider. Augusta ist leider abgesagt, ja. Ich nehme ja an, dass Manuel Friedrich mit De Wies, Bernd Wiesberger, sich darauf vorbereitet hat.
Ja, ich meine, der Stans, Henrik Stenson, hätte das Ding eh gewonnen.
Ja, absolut. Aber jetzt Manuel Friedrich, glaube ich, ab nächstem Jahr, wenn es wieder losgeht, eine ernstzunehmende Option.
Ich denke schon.
Auf alles da.
Gut, der Wies freut sich natürlich auch über deutschsprachige Unterstützung.
Ja, absolut, absolut. Ich denke, Manuel Friedrich jetzt zweite Karriere. Geht's ja stark in die Top 10 der Weltrangliste.
Bestimmt.
Denke ich. Gut, bis jetzt war es ja noch nicht so gut dabei. Machen wir es mal einfach. Was macht eigentlich Zoltán Sebeskin?
Oh, das ist fies. Das ist lustig, weil, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, kennst du bei FIFA den Spielmodus Pro Clubs, wo du so ein eigenes Spiel, das habe ich jetzt irgendwie für mich ein bisschen entdeckt und spiele das jetzt recht häufig, unter anderem zusammen mit unserem gemeinsamen Freund Niklas. Und mein Spieler dort heißt Zoltán Sebeskin.
Ja, dann kannst du jetzt ja berühmt werden.
Genau, also deswegen kann ich das auch wahrheitsgemäß beantworten. Der hat gerade Stärke 84 und ist ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler für den Haiwan SC.
Ja, das ist zumindest die halbe Wahrheit.
Ja.
Klar.
Gut, du kennst die Wahrheit auch gar nicht vertragen.
Ja. Daneben ist er noch Teamleiter bei Decathlon.
Ja, aber also was für ein Team? Also Verkäufer, Team, oder?
Ja, er macht so Teamsport also, da.
Ist er Teamleiter Team 2006?
Ja, quasi. er ist quasi, sein Co-Trainer ist Michael Skibbe. Ah, okay. Und er ist da quasi Teamchef.
Na, ist gut.
Ja.
Bei Decathlon, was?
Ja, bei Decathlon in Stuttgart.
Was?
Ja.
Okay, aber der kommt doch gar nicht aus der Ecke, oder?
Nee, aber er wohnt da jetzt.
Wow. Okay. 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 Du weißt, dass wenn mir gerade da viel triggert.
Absolut. Also, ich erwarte jetzt eigentlich, dass du dahin fährst.
Dann kann ich ja gar
nicht. Und ein Foto machst. Ja, jetzt nicht, aber wenn es wieder möglich ist.
Alter. Soltan Sebesken, Decathlon Teamleiter. Okay, das ist wirklich. Puh. Da muss ich an mir halten. Ja, das ist aber geil. Also da muss wirklich jemand mal. Aber ich bin mir ziemlich. Hast du ein Foto gesehen?
Also nicht von Decathlon, aber von ihm ja neues.
Hättest du ihn erkannt?
Nee. Also aber auch nicht zwingend während seiner aktiven Karriere, muss ich dazu sagen.
Ja, doch, das hätte ich schon noch, natürlich. Also, ich meine, ich spiele ja jeden Tag mit ihm.
Eben, das ist ja was anderes.
Aber ich habe natürlich ja die Decathlon-Optik, sondern ich habe tatsächlich noch die VfL Wolfsburg und Team 2006-Optik.
Ah, aber hier gibt's eins, blog.decathlon.de. Da steht da von dem Decathlon-Logo.
blog.decathlon.de.
Du musst bei Google einfach Soltan Sebesken eingeben und dann auf Bilder gehen.
Ah, jetzt bin ich hier direkt auf die Seite. Ich dachte, der wäre irgendwie so auf der Startseite vorne drauf. Also warte, Soltan Sebesken Decathlon hast du eingegeben oder nur?
Mm-mm. Nur Soltan Sebesken.
Wo hast du das denn mitbekommen?
Ich habe in Vorbereitung der Sendung gegoogelt, was machen Fußballer heute?
Ach krass, aber wenn ich ihn jetzt so sehe, okay, also ich sag mal so, wenn ich jetzt so sehe, sage ich ja klar, das ist er, aber im Laden, um Gottes Willen. Nein.
Aber du hast das Foto, wo er von diesem Decathlon.
Ja, genau.
Ja.
Strahlt wie ein Honigkuchenpferd.
Ja,
also. Und da gibt's auch noch niemals. Eins, da gibt's auch noch eins, wie er gerade jemanden berät. Der sieht aus wie Sven Ulreich, den er berät. Im Decathlon-Laden.
Aber das hätte ich niemals. Also, wenn ich durch den Laden gelaufen wäre.
Nee, niemals. Aber das Bild ist schon von 2016 übrigens. Also ist auch schon wieder 4 Jahre alt.
Er ist noch. Ich habe ihn bei, ich meine, Xing oder so. Steht immer noch Decathlon.
Ach, er hat 2016 übrigens da angefangen, weil da in diesem kleinen Artikel im Decathlon-Blog steht, Supertransfer, Soltan Sebesken wechselt vom Rasen zu Decathlon.
Ja, so. Da hat Decathlon mal eine Ablösesumme in die Hand genommen.
Und die waren sich nicht zu schade, wirklich jede Fußballfloskel da einzubauen. Also die Überschrift von dem Artikel ist auf dem Platz Doppelpunkt mit Soltan Sebesken. Und dann, wie gesagt, dieser Transfer, Supertransfer, Sebesken wechselt vom Rasen zu Decathlon. Dann noch ist Decathlon ein Supertransfer gelungen. Seit ein paar Wochen ist der ehemalige Bundesliga-Profi Soltan Sebesken, bekannt als Zoli, im Decathlon-Kader.
Ganz ehrlich, du als alter Medienprofi hättest es genauso gemacht.
Ah, und jetzt kommen wir hier nämlich zum Ding. Der gebürte Ehinger mit ungarischen Wurzeln hat seine fußballerische Laufbahn bei den Stuttgarter Kickers begonnen.
Ah, krass, das wusste ich.
Also jetzt für alle Fans von, das wäre auch für Fußballerraten, wäre das auch was.
Ja.
Ach, krass. Der ist wohl, wow. Also hast Kickers, Wolfsburg, Leverkusen.
Hast du die Google-Bildersuche noch offen?
Ja.
Weil noch besser ist ja fast das Foto relativ weit oben links mit Markus Feinbier zusammen.
Warte, da muss ich zurück. Ich bin immer noch beim Laden, wo mit Sven Ulreich steht. Mit Markus Feinbier?
In weißen Trikots von sport1.de.
Das komme ich jetzt gar nicht hin.
Naja, das machen wir vielleicht auf Social Media dann.
Ja, genau.
Das ist auch sensationell.
Noch vielleicht kurz, weil es hier auch steht. Was schätzt du denn, wie viele Bundesliga-Einsätze Soltan Sebesken hatte?
Boah, Länderspiel hätte ich dir sagen können.
Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Das weiß ich sogar wirklich. Wie viele sind es?
Länderspieler 1.
Richtig.
Bundesliga-Spieler hat der keine 60. Sagen wir mal 40.
Okay, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es, also 40 finde ich auch schon wenig. Es sind 72 tatsächlich.
Okay.
Aber ich hätte gedacht, dass es mehr sind. Weil er hat ja, also immerhin, Wolfsburg und Leverkusen waren schon mal mindestens zwei Saisons, wo man auch, wenn er bei einer Saison nominiert wird für die Nationalmannschaft, hat er wahrscheinlich auch relativ viele, viele Spiele gemacht. Deswegen sind, finde ich, 72 tatsächlich wenig. Mhm. Und er hat bei seinem Länderspieldebüt hatte er tatsächlich nur 7 Spiele in der Bundesliga.
Ja klar, weil es ein Ausnahmetalent war.
Ja.
Muss man. Gut. Einen hätte ich noch für dich.
Ja, aber gerne.
Was macht eigentlich Emanuel Grontiris?
Oh, den hatten wir mal. Den hatten wir mal. Den hatten wir mal irgendwas. Ich weiß es nicht.
Er ist Paketbote.
Okay. So Niko Paczynski-mäßig.
Also, könnte auch vor deiner Tür stehen.
Ja.
Und seit Juni 2019 betreibt er auch nebenberuflich eine Gaststätte.
Ah. So, dann ist es jetzt eher Kevin Großkreuz-mäßig.
Ja.
Mit Schmackes.
Mit Schmackes.
Ich lese übrigens gerade noch, sorry, dass ich da noch hänge, Soltan Sebeskin, ich weiß nicht, ob er jetzt tatsächlich direkt in Stuttgart arbeitet, aber dieser Blog-Eintrag, wo er zumindest angefangen hat bei Decathlon, war nicht direkt in Stuttgart, sondern ein bisschen außerhalb und genau die Decathlon-Filiale, wo ich früher mal einkaufen war. Ich schwöre.
Du bist bestimmt schon an ihm vorbeigelaufen.
Ja, 2016 nicht mehr. Da
ja.
War nicht mehr. Aber das hat nicht gepasst. Wäre doch mal früher gekommen.
Ja, aber jetzt musst du zurück zu den Wurzeln.
Zurück zu Solti. Zolli.
Ja.
Zolli.
Ja. Ah, ärgerlich. Aber sensationell. Als ich es gelesen habe, wobei ich sagen muss, Manuel Friedrich ist echt mein Liebling aus von denen, die ich heute mitgebracht habe. Das finde ich eigentlich echt am besten.
Also sie sind wirklich, es ist stark. Gerade, es ist immer am schönsten, wenn die wirklich ja, also das, was ich immer so dabei habe, sind ja eher so Personalien, wo die wirklich noch im Fußball so auch aktiv sind. Aber es ist ja eigentlich viel geiler, wenn man wirklich mal mitkriegt, was die jetzt außerhalb noch machen, nach der Karriere.
Also ich finde Grontiris auch geil, wirklich Paketbote und dann noch nebenberuflich eine Gaststätte. Wie scheiße muss es gelaufen sein in deiner Bundesliga-Karriere, wenn du Pakete ausliefern musst?
Ja, man muss ja immer vorsichtig sein, aber ich würde jetzt auch sagen, dass die Chance relativ hoch ist, dass es nicht sein Traum oder Wunschberuf war.
Nein,
oder ist.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Eher bei den anderen noch. Also Manuel Friedrich soll wohl auch in der Bundesliga-Karriere schon hart Golf-affin gewesen sein und hat da einfach Bock, das zu machen.
Jetzt, aber das ist ja auch nicht sein Beruf, oder?
Ja, tatsächlich. Also wenn der will halt wirklich Golfprofi werden.
Ah, okay.
Dann Paolo Rink mit seinem jetzt sozialen Engagement oder auch als Kommunalpolitiker hat er, glaube ich, auch Bock drauf.
Ja, vor allem ist es ja auch relativ sicher. Wobei, ja, nee, nicht zwingend. Aber ja, das machst du auch nur, wenn du irgendwie Bock drauf hast. Das kannst du dir aussuchen. Weißt du, das ist sowas, das kannst du dir aussuchen. Ja. Und ja, Sebeskin, ja, das ist wahrscheinlich, das klingt für mich dann schon eher nach einem, ja, ich war mal Sportler, hab irgendwie was mit Management studiert oder eine Kaufmannslehre gemacht und ja, gehe ich halt ins Sportgeschäft und arbeite, also so nach dem Motto. Wobei ich aus eigener Erfahrung sagen kann, und nein, wir kriegen kein Geld von denen, aber als Kind, Decathlon war schon immer geil. Gab's bei euch auch?
Nee, ich hab das Decathlon war ein Laden, den habe ich erst mega spät kennengelernt, quasi. Aber ich komme ja auch hart vom Dorf mit keiner großen Stadt um die Ecke. Und bei uns hat sich für die das einfach nicht gelohnt, eine Filiale aufzumachen.
Also bei uns war es tatsächlich relativ, also seit ich eigentlich fast denken kann, haben sie da irgendwo in die Pampa so eine Filiale hingepflanzt und das war so, ja, ich würde mal sagen, Viertelstunde Fahrt von uns zu Hause. Tatsächlich genau die Filiale, wo Sebeskin da zumindest eingestiegen ist. Und das war schon geil, weil das war ein riesiges Gelände und da war halt alles aufgebaut. Also du konntest Du konntest Basketball spielen, auf so Basketballkörbe werfen, du konntest auf die Torwand schießen, du konntest Inline-Skates ausprobieren, du konntest Skateboards ausprobieren, du konntest so Golfabschläge machen, du konntest, also wirklich, du konntest wirklich alles ausprobieren. Das ist so geil gewesen als Kind. Und dann konntest du dir so ein Fahrrad schnappen und da rumfahren. Du konntest, so Kickboards waren ja damals groß, konntest dir alles machen und in diesem Laden rumheizen. Das war wirklich, war sehr geil.
Ja.
Ja,
wenn aber wir es ist auch gut, dass wir uns um sie nicht mehr kümmern müssen.
Ist richtig, ist richtig. Die haben es geschafft.
Ja.
Vier weniger.
Mhm.
Ja, vier weniger, vielleicht auch fünf weniger, denn was macht denn Jürgen Kohler gerade?
Der ist auf jeden Fall nicht mehr Jugendtrainer bei Viktoria.
Das ist richtig. So bin ich nämlich drauf gekommen.
Irgendwann gelesen, der wurde jetzt vor kurzem da, glaube ich, Vertrag aufgelöst oder so.
Ja, zumindest Vertrag nicht verlängert nach der Saison. War U19-Trainer von Viktoria Köln, hat auch vor der Saison, meine ich, war kurz mal Interimstrainer und hat in der Zeit, glaube ich, ist Viktoria sogar aufgestiegen in die dritte Liga. Und hat einen Vertrag bis Saisonende als U19-Trainer und der wird aber nicht verlängert. Und die Begründung war, ja, wegen der ganzen Corona-Krise. Aber ich fand's geil, weil, also ich habe die Statements, die der Verein dann abgegeben hat, die fand ich so wieder so ein geiles Beispiel, wie so diese Floskeln, die man dann meint, sagen zu müssen, dass die vielleicht auch teilweise unabsichtlich total doppeldeutig sind. Also Statement vom Verein war, wir stellen im Rahmen der Corona-Pandemie sehr viele Dinge auf den Prüfstand, erklärt Viktoria Sportvorstand Franz Wunderlich in einer Vereinsmitteilung. Ein Thema ist dabei, im Nachwuchsbereich wirtschaftlicher zu arbeiten und ihn neu zu strukturieren. Heißt ja nichts anderes, wie als der Kohler verdient so viel Geld.
Naja, ich meine, ein Jürgen Kohler, Fußballgott.
Ja,
Jürgen Kohler, so? Fußballgott.
Natürlich müssen sie irgendwie jetzt auch Geld sparen und so, aber am Ende heißt es halt, irgendwie der Kohler, Name. Und der verdient natürlich auch was, der Name. Den können wir so nicht halten.
Absolut.
Ja, fand ich schön.
Ja, aber gut, da waren auch sicherlich einige Anfragen für Jürgen Kohler.
Ja, ja, er hat auch gesagt, es ist voll okay. Er versteht es, kann das absolut nachvollziehen und ist da nicht persönlich beleidigt.
Ja.
Ja, dann kommen wir noch zum Kultspieler.
Nee, ich habe vorher noch was für dich. Wir hatten ja immer mal so den nächsten Bundesliga-Star aus Fußballdynastien, also Jadon Kortzin jetzt,
ja,
hatten wir ja schon oft, Jonathan Klinsmann hatten wir auch schon.
Der wird's nicht mehr,
aber es gibt jetzt einen neuen.
Gianluca Gagliardino ist es auch nicht.
Nee, Gianluca Gagliardino auch nicht. Wo ich sagen muss, von der ganzen Sippe drumherum ist das der nächste deutsche Weltfußballer, in meinen Augen.
Der Bruder von Pierre-Michel Lasogga.
Richtig.
Ernsthaft?
Gianluca Reck.
Hä?
Ja.
Ist Reck noch ein Vorname oder der Nachname?
Nee, der Nachname. Gianluca Reck. Seines Zeichens Torwart und Sohn von Olli Reck und Kerstin Lasogga.
Fuck. Moment. Kerstin Lasogga und Oliver Reck haben ein Kind.
Ja.
Bitte?
Ja.
Willst du mich verarschen?
Nein.
Ist es bekannt oder?
Ja.
Oder war das jetzt irgendwie bei Arabella Kiesbauer, wurde das jetzt in der Schattenwand jetzt bekannt gegeben oder so?
Nein, ist tatsächlich. Olli Reck war mit Kerstin Lasogga liiert.
Was?
Und haben offensichtlich auch einen Sohn gezeugt, Gianluca Reck.
Muss ja dann auch schon eine Weile her sein.
Ja, Gianluca Reck spielte in der U19 vom MSV Duisburg.
Also Reck.
Ist schon ein bisschen her, aber vereint halt jetzt sozusagen die Gene von der Olli Reck Dynastie und der Lasogga Sippe. Das kann natürlich nur steil nach oben gehen.
Also Pannenpierre quasi.
Quasi Pannenpierre. Und wie gesagt, spielt in der U19 vom MSV Duisburg und hat wohl schon Anfragen aus der Bundesliga.
Gianluca Reck. Ist es großartig. Und okay, aber man weiß jetzt nicht, welche Anfragen.
Unter anderem wohl Wolfsburg.
Ah. Es sieht eigentlich ganz normal aus.
Ja, das fand ich auch, als ich es gesehen habe. Hat auch für einen Torwart eine stabile Statur, also 1,96 oder sowas groß.
Ja.
Ja, ich finde es sensationell. Und ich meine auch, wir beide waren ja natürlich große Fans der La Soccer-Doku auf Bild.de.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Da hat er auch eine Rolle gespielt, glaube ich, tatsächlich, wenn ich mich zurückerinnere.
Ah, das kann sogar sein, ja. Aber da wurde das da aufgelöst?
War das nicht der, mit dem sich Pierre Michel am Strand, wo die am Strand gekickt haben und Pierre Michel den seinen einen Bruder so umgekloppt hat?
Das kann sein, aber ich meine, es wurde nicht aufgelöst, dass es Oliver Rex Kind ist, meine ich.
Nee, das nicht. Die wurden ja, glaube ich, immer nur beim Vornamen genannt da. Aber es ist auf jeden Fall, ja, Sohn von Olli Reck und Kerstin La Soga, also. Wahnsinn.
Ich habe gerade nur einen Artikel von der Hamburger Mopo, der Morgenpost. Und der beginnt mit: Diese Familie trägt den Fußball im Herzen. Die La Soggas gelten als die Kickerfamilie Deutschlands und machen ihrem Ruf alle Ehre. Nach Pierre-Michel La Sogga, der im Sommer nach 6 Jahren beim HSV zu Katar-Club Al-Arabi wechselte, schickt sich nun einer seiner Brüder an, ebenfalls Karriere zu machen. Gianluca feierte am Wochenende sein Bundesliga-Debüt für die U19 des MSV Duisburg. Wächst da ein neuer Profi im Hause La Sogga heran. Die Voraussetzungen für Gianluca könnten nicht besser sein, denn in seinen Adern fließt nicht nur La Soga-Blut, sondern auch das von Ex-Nationalkeeper Oliver Reck.
Ja, ich gebe zu, ich habe den Artikel geschrieben.
Okay, aber jetzt ein Pluspunkt für dich, wenn du auch weißt, wie der andere Sohn von Kerstin La Soga und Oliver Reck heißt.
Muss ich passen.
Etienne.
Etienne, ja, gut, klar. Hätte man wissen können,
ja.
Ja, ja. Stark. Also mittlerweile ist meine Liste von Sachen, die ich hier auch immer verkünde, ich verfolge es weiter nach logischerweise Pele Wollitz.
Was gibt's Neues eigentlich?
Ja gut, im Moment ja nichts. Das ist wirklich das Schlimmste an der aktuellen Zeit, dass es nichts Neues gibt von Pele Wollitz. Das trifft mich persönlich auch am meisten. Ich dachte, er nimmt vielleicht mal ein Video auch für mich auf.
Schickt sie dann per SMS. Oder WhatsApp, oder wie das heute heißt.
Per Flugball.
Das ist ein Flugball.
Ja, ich sage ja, dass ich hier viel verfolge. Also ihn natürlich, Idrissou und jetzt natürlich auch Gianluca Reck mit zunehmendem Interesse.
Ja, bin gespannt,
also ich werde auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall.
Ihn hat Corona natürlich auch ausgebremst, sonst wäre er wahrscheinlich schon im Sommer. Aber jetzt haben die Clubs natürlich kein Geld mehr.
Er ist schon auf dem Radar von Thorsten Lieberknecht. Er ist ja der Trainer vom MSV.
Richtig, wissen wir alle.
Da ist er schon auf dem Radar.
Ja, Henke wird er nicht halten können.
Ah, wenn der MSV aufsteigt, vielleicht noch ein Jahr zweite Liga.
Gut. Ja, hast du noch was? Kultspieler. Schnell.
Ja, auch hier mal wieder ein Superlativ. Ich glaube, es ist der höchst dekorierte, den wir je hatten.
Dann fang schnell an.
Deswegen starte ich auch mal mit seinen Erfolgen. Er ist Champions League-Sieger 1997, auch Weltpokalsieger 1997, DFB-Pokalfinalist 2003 und Bundesliga-Aufstieg im Jahr 2000. Geschafft. Also im Prinzip alles, was du im deutschen Fußball erreichen kannst, hat er geschafft. Er ist geboren am 27. Februar 1979, also ziemlich genau 40 Jahre, in Herten-Westerhold, 1,80 groß und Stürmer. Hat dann seine Karriere in der Jugend auch beim SV Westerhold begonnen. Ist dann 86 auch in der Jugend noch zum SG Herten Langenbochum gewechselt, um dann 92 in die Jugendabteilung vom BVB zu kommen. Hat dann 96 auch sein Profidebüt beim BVB gegeben.
Wann ist er nochmal geboren?
Geboren ist er 1979.
Mhm. Ja gut, das ist ja eigentlich, kannst du ja nur noch einen geben.
Kannst, hast du schon wen?
LR.
L, nee. Nein, nein. LR wäre zu plump.
Ja, irgendwie schon, ja, okay. Ja, weiter.
Ist nicht. Ist dann 99 zum 1. FC Köln gewechselt. Hat da bis 2002 gespielt. Ist dann 2002 nach Kaiserslautern bis 2004. Hat dann ein halbes Jahr vereinslos. Um dann 2005 zur Spielvereinigung Greuther Fürth zu gehen. Bis 2007. Und hatte dann eigentlich seine größte Zeit von 2007 bis 2012 beim KSC. Und hat dann auch mehr oder weniger seine Karriere beendet. Er hat U21 noch gespielt, von 99 bis 2001. Und hat natürlich 2003 auch ein Spiel fürs Team 2006 gemacht.
Hm. Er hat 97 die Champions League gewonnen. Mhm. Also vermutlich war er nicht in der Startelf. Gehe ich da richtig in der Annahme? Mhm. War er überhaupt, er war auch nicht im Kader?
Nee.
Hat er auch die Champions League nicht gewonnen?
Ja klar, er war ja, also im Kader war er. Er war nur im Finale nicht auf der Bank. Also er war einer von den Anzugträgern.
Genau, weil wir, genau, wir haben ja noch eine unserer Zeitlupenfolgen, die euch hiermit auch nochmal ans Herz gelegt sei, wo wir das Champions League Finale in 97 nochmal angeschaut haben. Okay. Also, es geht um die Kombination Dortmund, Köln, hat, ja, doch Profi war in Dortmund. Dortmund, Köln, Kaiserslautern, Fürth, KSC, richtig?
Ja, also Fürth hätte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt.
Okay, dann klammere ich das mal aus.
Lautern hätte ich auf dem Schirm gehabt und KSC auf jeden Fall.
KSC ja auch große Zeit, oder was große Zeit, also ja, vor allem noch recht spät, also bis 2012, ja. War jetzt auch schon wieder 8 Jahre her, aber ja.
Ja, er war auf jeden Fall am längsten halt beim KSC, also 5 Jahre dann.
Und Stürmer. Hat er beim KSC getroffen?
Ja, in 76 Spielen 6-mal.
Okay, ja, okay. Ich muss meine Frage präziser stellen. Also ja, nicht ob er getroffen hat, sondern hat er oft getroffen? Hat er mehr als 20 Mal getroffen? Nein. Okay.
Nein.
Boah, die Kombi. Köln.
Ich glaube, du haust dir echt in den Sack, wenn du den Namen dann hörst.
Jetzt das mal überlegen. Bringt mir den mit euch überhaupt in Verbindung?
Ja.
Der ist ja noch nicht so alt, also. Und ach, der 2012, da war dann Karriereende.
Ja, er hat dann noch unterklassig bei irgendwelchen Kreisligisten gekickt, aber nichts mehr oberklassig.
Naja, ich komme nicht drauf, keine Ahnung.
Christian Timm.
Ah, ja klar, Kaiserslautern, logisch. Ach, aber dass der so spät und so lang dann beim KSC, das hätte ich nicht. Das hätte ich nicht, nee. Ah, Christian Timm, in der Zeitlupenfolge sage ich sogar noch, dass der ja mit runterläuft. Kurz vor Abpfiff.
Deswegen habe ich ihn auch tatsächlich geholt.
Ja, und deswegen hatte ich nur Ibrahim Tanko immer die ganze Zeit. Und der war es ja nicht. Ah, krass, okay, ja. Nee, hätte ich, Also Fürth sowieso nicht. Kaiserslautern jetzt und Köln sowieso, ja klar.
Entfört hätte ich den null auf dem Schirm. Nee,
aber KSC auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
Doch, beim KSC schon noch.
Aber das ist auch so ein Spieler, der hat irgendwie nie was versprochen, aber dann auch nie was eingelöst.
Eben. Also so. Von seiner Torquote auch, die er überall hatte, die beste Quote war 98, 99. Da hat er bei uns in der zweiten Mannschaft gespielt. Da hat er 25 Spiele, 17 Tore. Ja. Und das.
Aber ist halt bei euch zweite Mannschaft.
Eben, das war dann auch sein Niveau.
Ja, aber ist krass, der muss ja irgendwas gehabt haben, dass er immer wieder irgendwo unterkam. Und der hat ja aber nirgends dann richtig getroffen.
Ja, das ist so ein bisschen das Phänomen zu der Zeit, was auch so ein paar Spieler hatten, die irgendwie zu euch gewechselt sind und es da halt aber nie gereicht hat.
Lass die einen Schlaudraff in Ruhe.
Ja, zu der Zeit auch gerade so 96, 99 hat er bei uns gespielt. Ah, der war bei Dortmund im Meisterkader. Ja, dann wird der schon was können. Der ist auch jung. Holen halt mal, aber konnte halt nie was, so ja, richtig. So. Und davon hat er halt gelebt, wie halt, was weiß ich, ein Alex Baumjohann, der dann zu euch ist und so, weißt du.
Oder ein Marcel Wittecheck, der bei uns
war. Ja, eben. Halt so Leute, die dann halt früh als Talent zu einem Top-Verein sind und dann, ja gut, der kann ja schon irgendwas, die werden den ja nicht blind verpflichtet haben.
Und Kevin Großkreutz ist ja auch nicht umsonst Weltmeister geworden. Der muss ja irgendwas
Kevin
können.
Großkreutz ist Weltmeister.
Da ist
es immer so.
Ja. So viel beigetragen.
Mhm.
Denke ich mal. War ja nicht dabei.
Eben.
Ach ja, Christian Timm. Ja, was macht er heute?
Was macht er heute? Er hat nach der Fußballkarriere ein Bachelorstudium Sports Business Management gemacht in Düsseldorf und ist heute Spielerberater für Bundesliga-Profis im Frauen- und Männerbereich.
Ah. Ja, diese Business School da in Düsseldorf, das ist so ein ganz, ganz, da machen irgendwie alle ehemaligen Fußballprofis ja, machen da so ihren, das ist irgendwie was ganz Besonderes.
Kaderschmiede.
Ja, ja. Ja. Und hat er irgendwelche Leute unter Vertrag oder berät irgendwelche Leute, die man kennt?
War nicht recherchierbar. Also ich habe auch nicht mal rausgefunden, bei welcher Agentur er ist. Also der schwimmt so komplett unterm Radar. Wie in seiner Karriere offensichtlich auch.
Ja gut, da ist er sich wenigstens treu geblieben. Ja gut, schön. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zum Schwerpunktthema. Das ist halt gar nicht so groß, aber es ist, ich habe dir ja schon versprochen, es ist was, wo ich mich furchtbar reingesteigert habe.
Sehr gespannt nach deinen Aussagen
vorher. Es ist wahrscheinlich jetzt, wenn du das hörst, denkst du dir wahrscheinlich, ah okay, das war's jetzt, das ist es. Aber es ist wirklich, ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ich weiß, doch, ich kann dir sogar den Ursprung sagen. Der Ursprung war, ich bin eines Abends, wie ich es dann ab und zu mal mache, bin ich, um mich zu zerstreuen, im sozialen Netzwerk Instagram unterwegs gewesen und scroll da durch den Feed und dann guckt man sich so Bildchen an. Und ich folge einem Account, der heißt, ich glaube, Retro-Football-Foto oder so. Und die haben tatsächlich immer ganz geile Bilder von früher, immer so entweder von einzelnen Spielern oder von irgendwelchen, von diesen, wie diese Mannschaftsbilder vorne im Spiel. Und da war das Mannschaftsbild vom Hamburger SV vor ihrem ersten Champions League-Spiel der Saison 2000-2001.
Gedacht, war das die Saison, wo die das Spiel gegen Juve hatten?
Genau.
Dieses 4-4? Ja.
Und es hat mich an diesem Bild, hat mich unfassbar viel getriggert. Allein schon die ganzen Menschen, die da drauf waren. Aber dann auch dieser Aha-Effekt. Alter, ja, Hamburg war halt in der Champions League. Und dann, okay, es ist 20 Jahre her. Ah, okay, es war die Saison, wo Bayern die Champions League geholt hat. Und das hat mich dann so getriggert, dass ich mich in diese Saison, in diese Champions League-Saison so unfassbar reingefuchst habe. Und deswegen ist heute unser Schwerpunktthema, die Champions League Saison 2000-2001.
Ich bin froh, dass es das ist und nicht die Sticker, die in Kreuzlingen und Umgebung geklebt werden, weil das ist ja mittlerweile auch deine Passion. Ich meine, alles, was du immer gesagt hast, dass ich im Kicker-Ticker lebe und in der Kicker-App,
ja,
lebst du mittlerweile an Verkehrsschildern in Kreuzlingen.
Richtig. Also man muss sagen, die unsere Folgen so mitverfolgen, ich habe ja neulich, was in der letzten Folge? Ich glaube sogar in der letzten Folge erzählt, dass hier überall so Rostock-Aufkleber, Hansa-Rostock-Aufkleber rumkleben. Und ohne, dass du das jemals in Frage gestellt hast, habe ich dann in den Folgewochen oder Tagen und Wochen, habe ich dir das bewiesen. Und ich glaube,
deutlich bewiesen.
Ja. Wie viele Aufkleber und habe wirklich bei jedem Aufkleber, fast jedem Aufkleber, habe ich dann ein Bild gemacht und dir geschickt, unaufgefordert. Und wir sind jetzt auch schon so weit, dass auch Dynamo Dresden teilweise ist auch schon dabei.
Ja, der Krieg ist ausgebrochen.
Der Stickerkrieg. Ja. Naja, kommen wir nochmal kurz zurück zur Champions League 2000-2001. Fällt dir irgendwas spontan dazu ein? Irgendwas Besonderes, irgendeine Erinnerung?
Ja, wie gesagt, dieses 4-4 oder so oder 4-3 von Hamburg gegen Juve. Auf jeden Fall. Ich hatte ja irgendwann in der Folge schon mal gesagt, dass ich das Bayern-Finale gar nicht so bewusst geguckt habe, beziehungsweise glaube ich ab der zweiten Halbzeit oder so oder Mitte zweiter Halbzeit erst. Die Saison ist mir nicht so präsent.
Also mir ist die Saison tatsächlich auch nicht so wahnsinnig präsent, außer tatsächlich, dass ja, wir haben schon Schluss halt gewonnen haben. Ich habe ans Finale halt natürlich wirklich noch sehr, sehr lebhafte Erinnerungen, auch wenn ich noch vergleichsweise jung war, haben wir auch schon zur Genüge, glaube ich, mal erzählt, beziehungsweise ich, wie ich das so erlebt habe. Und ja, vielleicht, also ich würde einfach ein bisschen in die Saison so reingucken, ein paar Fun Facts und am Schluss kriegst du natürlich auch ein schönes Quiz. Und es geht eigentlich, also für mich war diese ganze Saison ein einziges Aha-Erlebnis. Also so viele kleine Facts, wo ich gedacht habe, das gibt's ja nicht. Und nochmal, ach krass, also das habe ich wirklich die ganze Zeit erlebt und das könntest du dann auch erleben. Kannst du mir vielleicht.
Also du hattest Spaß auf jeden Fall.
Ich hatte unfassbar das, Spaß.
Nehmen wir mit.
Ich hatte unfassbar. Es war der Wahnsinn. Kannst du mir denn spontan die deutschen Teilnehmer nennen? Also zwei haben wir schon genannt. Es ist noch ein weiterer Teilnehmer.
Es ist auf jeden Fall natürlich die Bayern. Es ist, wenn ich mich richtig erinnere, auch der HSV.
Da liegst du ja richtig.
Ja. Wer könnten das zu der Zeit noch gewesen sein? Leverkusen?
Richtig. Hatten damals tatsächlich eine große Zeit. Und es waren nur drei. Auch schon so ein Ding, ah ja klar, es gab ja mal eine Zeit, wo einfach nur drei Mannschaften aus einem Land qualifiziert
verrückt
waren.
Verrückt. Und das klingt wie der Fußball zu Großvaters Zeiten.
Nee, jetzt pass auf, jetzt kommt noch härter. Okay, jetzt kommt die ganze Zeit noch härter. Das brauche ich gar nicht zu sagen. Auf jeden Fall Bayern, Leverkusen, HSV waren dabei. HSV schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Und in den Saisons davor, um mal drauf, nochmal auf Großvater erzählt vom Krieg zu kommen. In den Saisons davor waren jeweils qualifiziert Hertha. In der Saison davor Kaiserslautern. Und in der Saison danach, also 2001, 2002, war es dann Schalke. Wenn du das mal durchgehst, durch die Jahre, Hertha in einem Jahr, Kaiserslautern im anderen Jahr, HSV im nächsten Jahr und dann Schalke, dann ist es so, wow.
Ja, Lautern hätte ich tatsächlich im Kopf gehabt, weil das war die Saison, nachdem wir Champions League geholt haben, da sind die auch relativ weit gekommen und ich meine auch in einem deutschen Achtel- oder Viertelfinale rausgeflogen. Ich glaube sogar
gegen uns oder euch.
Gegen uns.
Ich glaube gegen uns.
Ja, ich glaube gegen uns und wir sind danach, das Halbfinale war das Madrider Torfallspiel von uns.
Ja, ja.
Und wir haben in der Runde davor, meine ich, Lautern rausgehauen. Also Lautern hätte ich da tatsächlich auf dem Schirm gehabt. Aber das andere hört sich so an, so ja, Opa erzählt von nach dem Krieg.
Ja.
Übel.
Also allein schon das Teilnehmerfeld ist sensationell. Du hast ja neulich, als wir in unsere Zeitlupenfolge gemacht haben, da war das ja auch noch so, dass da wirklich Teilnehmerfelder sind, wo du denkst, okay, das wird heute einfach nicht mehr durchgehen. Allein schon, ich nenne es mal die, also es waren schon mal weniger Mannschaften dabei. Es gab nämlich, acht Vorrundengruppen. Aber wir schauen uns mal die Todesgruppe, wie ich es finde, die Todesgruppe D an, bestehend aus Sturm Graz, Galatasaray Istanbul, Glasgow Rangers und AS Monaco.
Okay. Ist klar.
Und da muss ja irgendjemand auch als Gruppenkopf gesetzt sein. Also, das ist so. Was?
Ja, Sturm Graz.
Sturm Graz gewinnt die Gruppe mit 10 Punkten übrigens.
Ja, weil Ivica Vastic da noch gespielt hat.
Das weiß ich tatsächlich nicht, aber das ist für mich die Todesgruppe. Dann so eine schöne Randnotiz, wenn wir bei der Vorrunde sind, dass der FC Barcelona in der Vorrunde scheitert und stattdessen kommt Leeds United weiter.
Oh, war das diese große Leeds United-Truppe mit Boya, Viduka?
Kommen wir später noch dazu.
Okay.
Aber ja, Leeds war tatsächlich nur einmal in der Champions League und die sind auch ziemlich weit gekommen. Man denkt nämlich so ein bisschen, ja, die waren so eine Eintagsliga, stimmt tatsächlich aber auch nur für die Champions League. Aber ich habe mal nachgeschaut, in der Liga von 98 bis 2002 haben die Plätze 5, 4, 3, 4, 5 belegt. Also die waren tatsächlich mal eine längere Zeit auch in der Liga vorne dabei. Und in der Champions League waren sie nur 2001, aber da tatsächlich bis ins Halbfinale sind sie gekommen. War mir so auch nicht mehr bewusst. Und sind dort gegen Valencia rausgeflogen, den späteren Finalteilnehmer logischerweise und Unterlegenen gegen uns später. Und ja.
Also ich habe jetzt auch mal die Saison gegoogelt, was ja an dieser Todesgruppe noch viel faszinierender ist, dass Sturm Graz und Gala weitergekommen sind, aber beide mit einem negativen Torverhältnis und die Glasgow Rangers und Monaco als Dritter und Vierter ein positives Torverhältnis haben.
Ist keine Seltenheit, gab es öfter.
Das finde ich total faszinierend.
Auch in der Gruppe G zum Beispiel, die der RSC Anderlecht vor Manchester United gewinnt.
Ja gut, klar.
Mit dem Torverhältnis von -3 die Gruppe gewinnt.
Ja gut, das ist aber klar. Also ja. Wer sonst?
Ja, und genau, also Leeds United, wie gesagt, erst im Halbfinale und haben tatsächlich in dieser Saison gegen alle spanischen Mannschaften gespielt, die als einzige mit 4 Mannschaften gestartet sind, nämlich Valencia, Barcelona, Real und Deportivo La Coruña. Barcelona, wie gesagt, scheidet aus gegen Leeds oder ja, in der Gruppe mit Leeds. Die Gruppe gewinnt tatsächlich, jetzt muss ich lügen, die Gruppe gewinnt der AC Mailand. Und Leeds wird Zweiter vor Barcelona und Beşiktaş. Und ja, in der Barcelona-Mannschaft halt Namen wie Rivaldo, Overmars, Kluivert, Cocu, Frank de Boer. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie so Blindfüchse waren, die da rumgelaufen sind, aber...
Ja, und auch die Hamburg-Gruppe. Dass Juve und Hamburg da rausgehen und La Coruña und Panathinaikos weiterkommen. Warum haben die nicht mehr so eine Champions League?
Ja, obwohl es ja schon 32 Mannschaften sind.
Ich verstehe jetzt auch, warum du dich da so reingefuchst hast.
Das ist der Wahnsinn.
Ich finde es total faszinierend.
Und dann springen wir mal ein bisschen vorwärts schon mal, einen kleinen Sprung bis ins Viertelfinale. Da hast du tatsächlich dann aber 3 englische, 3 spanische Mannschaften und sonst nur Bayern und Galatasaray im Viertelfinale, mit der rumänischen Fraktion um Trainer Lucescu, Abwehrspieler Popescu,
und Giorgio Hagi. Und
Giorgio Hagi natürlich. Im Tor noch Claudio Taffarel. Und im Sturm Mario Jardel.
Ja klar.
Und
ja, klar.
Pass auf, Galatasaray spielt im Viertelfinale gegen Real und gewinnt halt das Hinspiel 3-2 zu Hause. Gut, im Rückspiel gehen sie 0-3 unter, aber das ist eine andere Geschichte. Ja,
aber nur weil der Schiedsrichter verpfiffen hat.
Das musst du dir mal geben.
Gala war ja mit der Truppe schon Favorit.
Es ist der absolute Wahnsinn. Also diese Champions League Saison ist wirklich, also wir können ja mal kurz die in den Gruppen durchgehen. Also du hast dann Mannschaften Spartak Moskau hast du dabei. Leverkusen scheidet übrigens als Gruppendritter aus hinter Real und Spartak Moskau.
Spartak Moskau immer schon.
Damals schon groß, schon. Ja. Haben nur Sporting Lissabon hinter sich gelassen.
Oh, ist ja auch der SC Herrenfeen ist dabei.
Der SC Herrenfeen ist dabei. Sparta Prag ist dabei. Es ist dabei Olympiakos und Panathinaikos. Das musst du mir überlegen. Dann, klar, die Todesgruppe mit Graz, Istanbul, Rangers, Monaco hatten wir schon. Dann haben wir die Bayern-Gruppe mit Paris, Saint-Germain, Rosenborg, Trondheim und Helsingborg IF.
Und im Helsingborg IF, jawohl. Ja, klar.
Dann gewinnt der RSC Anderlecht die Gruppe vor Manchester United, Eindhoven und Dynamo Kiew.
Wenn du da Geld drauf gesetzt hättest, sicherlich auch anders. Ja,
und Barcelona scheidet dann eben aus. Es ist
gegen Leeds United immer. Also da kann man ausscheiden. Ja.
Musst du erstmal gewinnen. Ja. Ja, also es ist wirklich wunderschön, die Saison. Und dann kommen wir nochmal zu ein paar Fragen vielleicht, die gleichzeitig auch so Fun Facts sind. Kannst du mir denn die 3 Trainer der deutschen Mannschaften nennen?
Gut, Bayern war Hitzfeld.
Richtig.
Das ist klar. Leverkusen zu der Zeit. War das noch Christoph Daum?
Richtig. Ich hatte ja Topmöller auf dem Schirm, aber der war erst die Saison danach, wo sie ins Finale kommen.
Der war danach, ja. Und der HSV.
dass der Champions League trainiert hat, das ist der absolute Wahnsinn.
HSV habe ich gar keine Ahnung.
Frank Pagelsdorf.
Ja, gut, na klar, Frank, ja klar, na klar, wer sonst? Frank, ja, logisch, das hätte man wissen müssen.
Weißt du, Frank Pagelsdorf, Champions League Trainer, kann halt auf den Briefkopf schreiben.
Das macht er sich, das schreibt er auch auf jeden Briefumschlag vorne drauf als Absender.
Es könnte nicht weiter weg sein von allem. Also es ist wirklich Frank Pagelsdorf, Champions League Trainer. Wahnsinn. Wenn wir dann aber nochmal zu Leverkusen zurückkommen, wer war denn der Torhüter von Bayer Leverkusen, der im Tor stand? Ich gebe dir drei Auswahlmöglichkeiten. Ich gebe dir drei Auswahlmöglichkeiten.
Ja, Hans-Jürg Butt.
Pascal Zuberbühler, Adam Matischek oder Dirk Heinen?
Ach was, nicht Hans-Jürg Butt? Ich dachte, der hat gegen Juven Elber reingehauen.
Ich sagte Bayer Leverkusen.
Ach so, Leverkusen. Ja, dann ist Adam Matuschek.
Das ist falsch. Pascal Zuberbühler steht tatsächlich bei Bayer Leverkusen im Tor. Was?
Null auf dem Schirm.
Pascal Zuberbühler. Adam Matuschek war der Ersatztorhüter.
Ah ja. Weil den bringe ich mit Leverkusen irgendwie in Verbindung.
Wobei es bei denen beiden natürlich auch egal ist, wenn du spielen lässt.
Ja gut, das ist beides Weltklasse. Ja. Also das ist Tagesform.
Dann wieder drei Auswahlmöglichkeiten. Bei welchem Verein stand denn in dieser Saison Peter Schmeichel mit 37 Jahren noch im Tor? FC Valencia, Sporting Lissabon oder Galatasaray Istanbul?
Sporting Lissabon.
Das ist richtig. Wusstest du das?
Wusste ich und also ich hätte vielleicht noch geschwankt mit Gala, aber da hast du ja mit Claudio Taffarel
richtig
schon einen weggenommen, aber das wusste ich mit Sporting, ja.
Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, dass da was klingelt, was ich aber tatsächlich nicht auf gar keinen Fall wusste, dass er ist direkt nach dem Champions League Sieg 99 dahin gewechselt.
Nee, das hätte ich auch nicht gewusst.
Und ist dann tatsächlich mit knapp 40 nochmal zu Manchester City und hat dort dann die Karriere beendet. War ein anderes City damals.
Ja.
So, und jetzt kommen wir doch mal zum legendären 4:4 des HSV im ersten Gruppenspiel gegen Juventus Turin. Spoiler, das Rückspiel gewinnen sie ja 3:1. Zwar in Überzahl lange, aber gewinnen sie. Aber bei dem legendären 4:4, nenne mir bitte drei Spieler aus der Startaufstellung oder den Einwechslungen des HSV.
Hans-Jürg Butt.
Richtig.
Bernd Hollerbach.
Richtig.
Und Sergej Barbares.
Richtig. Alle richtig. Im neuen Volksparkstadion damals vor 48.500 frenetischen Schlachtenbummlern. Die Startaufstellung Hans-Jörg Butt, Ingo Hertzsch, Panadic, Hogma, Niko Kovac, Groth, nachher ersetzt durch Stig Töfting, Bernd Hollerbach, Marcel Ketteler, Rodolfo Esteban Carrojo.
Ja, klar.
Später ersetzt durch Roy Präger.
Auch klar.
Und dann der Dreiersturm mit Medi Madavikia, Sergej Barbares und Anthony Yeboah.
Ja, absolut.
Kannst du mir auch Torschützen sagen?
Zu Recht eine Champions-League-Truppe. Zu Recht eine Champions-League-Truppe. Ja, Hans-Jörg Butt hat, wie gesagt, in meinen Augen einen Elfmeter verwandelt.
Richtig, hat es 3:3 gemacht, das Zwischenzeitliche.
Ja. Ja, sonst kann ich raten.
Auch vielleicht. Für Juve gilt auch.
Ach, für Juve gilt auch, ja, wir würden da so gespielt haben. Der Piero hat vielleicht ein Tor gemacht.
Nope. Ein anderer Stürmer. Viel schlimmer.
Viel schlimmer.
Der hat, glaube ich, bei jedem Verein einfach mal gespielt.
Inzaghi?
Ja. Hat sogar drei Hütten gemacht.
Ja. Und vielleicht hat Barbares auch getroffen.
Barbares hat nicht getroffen. Sonst, also,
keine Ahnung.
Nach 6 Minuten geht Juve durch Igor Tudor mit 1:0 in Führung.
Gut, klar.
Das gleicht dann Yeboah aus in der 16. Dann Doppelschlag Inzaghi. 1:2, 1:3. Dann Medi Madavikia mit dem Anschluss. Und 4 Minuten später Jörg Butt mit dem Elfmeter zum 3:3. Niko Kovac macht 8 Minuten vor Schluss dann das 4:3, bevor Bipo Inzaghi 2 Minuten vor Schluss per Elfmeter, den er sicherlich selber geschunden hat und der sicherlich keiner war, das 4:4 macht. Und so geht das legendäre Spiel im neuen Volksparkstadion zu Ende. Sensationell. So, dann habe ich zum Abschluss noch ein wirklich schönes Quiz für dich zu dieser Saison. Und da bin ich wirklich gespannt, wie viel du davon errätst. Es geht, wie gesagt, um die Saison, Champions League Saison 2000-2001. Und du machst jetzt bitte alle Tabs zu, die du offen hast zu der Saison. Ja.
Alles zu machen. Eine Sekunde. Ja. Können starten.
Also, wir machen einen Bundesligaspieler-Quiz. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich bin da eingestiegen tief. Hab gegraben in diesen Mannschaften so. Und dann ist mir aufgefallen, dass es häufiger vorkommt, dass in den Kadern Spieler sind, die später in der Bundesliga gespielt haben oder auch mal davor, vor allem aber später. Und genau, ich würde dir den Verein nennen, der in der Champions League Saison 2000-2001 dabei war und dann den Verein, zu dem er später gewechselt ist oder davor, je nachdem, das sage ich noch dazu. Und du musst mir dann den Spieler nennen.
Ja,
alles klar.
Soweit, so klar.
Fangen wir mal einfach an. Schachtjo Donetsk, also das ist der Verein, der in der Champions League Saison 2000-2001 dabei war und ist später mal zu Bayern München gewechselt.
Timoschuk.
Das ist richtig. Es ist auch echt lustig, weil es ganz oft tatsächlich auch so einen Fall gibt, ja, dass du dann so quasi der Kindheitsverein, das es ja heute gar nicht mehr gibt eigentlich, so der Jugendverein oder so und dann halt in die große weite Welt. RSC Anderlecht und danach zu Borussia Dortmund.
Jan Koller.
Richtig stark.
Ich habe bei ihm auf den Schultern gesessen.
Ist richtig, der hat das Ding geflüstert. RSC Anderlecht. RSC Anderlecht. das ist verdammt richtig. Dann kommen wir zu Helsingborg IF und später zu Hansa Rostock.
Helsingborg IF. Ah, die hatten so eine Reihe, so Skandinavier. Ja. Dann rate ich mal Radebritzer.
Da hast du richtig geraten. Radebritzer. Es war nicht Markus Lanz mit TZ, sondern tatsächlich Radebritzer. Ja. Ist für mich ähnlich wie Frank Pagesow Champions League Trainer. Radebritzer Champions League Spieler.
Es klingt falsch, ja, absolut.
Nochmal ein schnelles, einfaches Zwischendurch. Sparta Prag und dann zu Borussia Dortmund.
Na, Schnitzel.
Richtig. Kusitzki. Auch da wieder so ein Fall mit Jugendverein. Glasgow Rangers und davor aber bei Borussia Dortmund.
Christian Erlinger.
Falsch.
Ja gut, dann Stefan Kloß.
Richtig. Glasgow Rangers und davor beim HSV.
Ja, Ali Alberts.
Glasgow Rangers und davor beim VfL Wolfsburg.
Da muss ich passen.
Englischsprachig? Aber kein Engländer und kein Schotte. Ein sogenannter US-Boy.
Rainer.
Claudio Rainer, genau.
Ja.
Panathinaikos Athen und davor beim BVB. Es sind sogar zwei.
Alter.
Die zeitgleich bei Panathinaikos Athen waren und auch zeitgleich bei Borussia Dortmund. Davor.
Alter.
Champions League Sieger 97.
Keine Ahnung.
Kalle Riedle und Paulo Sousa.
Oh Gott, Riedle hätte ich. Also Sousa, ja, jetzt wo du sagst, ja, klingelt vielleicht irgendwas, aber Riedle? Alter, nicht. Nein.
Dann noch was Einfaches zwischendurch. Deportivo La Coruña und später bei Bayern München.
Römerkei.
Das ist richtig. Paris Saint-Germain. Und später dann bei Borussia Neunkirchen und Eintracht Frankfurt. Also Neunkirchen und Frankfurt war er vorher und ist dann zu PSG und mit PSG hat er Champions League gespielt. Das ist JJ Okocha.
Okocha?
Ja. Der tatsächlich, und das war mir nicht bewusst, mit 18 schon zu Frankfurt kam.
Das war mir auch nicht und auch mit Neunkirchen
vorher. Da war er ganz am Anfang. Vermutlich kam er da irgendwie hin.
Ja.
Und dann haben sie gedacht, oh, der kann ja ganz gut kicken. PSV Eindhoven und später dann Bayern München.
Eindhoven und München, Marc von Bommel.
Richtig. PSV Eindhoven und später. Ah, den muss ich mir eigentlich für den Schluss aufheben. Aber nee, es kommen nur noch gute. PSV Eindhoven und später Hannover 96. Ist gleiche Kategorie wie Frank Pagelsdorf Champions League Trainer und Radeprica Champions League Spieler. Gleiche Kategorie.
Boah.
PSV Eindhoven und später Hannover 96. Arnold Brüching.
Ach ja, das, ja, okay.
Ja. Arnold Brüching, ja. Champions League Spieler. Hört sich auch ja. nicht richtig an.
Nee, auch Bundesligaspieler hört sich da schon sehr falsch an.
AC Milan.
Ja.
Und davor Bayer Uerdingen, HSV und Borussia Mönchengladbach.
Auch diese Reihenfolge hört sich verdammt falsch an. Keine Ahnung.
Olli Bierhoff. Ich. Okay. Also was mir wirklich tatsächlich überhaupt nicht bewusst war.
Ich dachte, der wäre bei Udine dann noch.
Auch. Aber Milan hat er in der Saison Champions League gespielt und was mir gar nicht bewusst war, dass Olli Bierhoff eigentlich so gut wie gar nicht in Deutschland gespielt hat. Also ich glaube, diese drei Stationen, waren vielleicht irgendwie maximal 3 Jahre. Er war extrem wenig in Deutschland unterwegs und ist über einen österreichischen Verein irgendwie da rausgekommen. Mhm. Aber echt krass, im Umkehrschluss hätte ich auch keine Station in Deutschland von Olivier auch sagen können. Mhm. Also.
Keine einzige.
So, 2 haben wir noch. Ich vermute, du wirst auf keinen kommen, aber es ist einfach wunderschön. Beşiktaş Istanbul. Mhm. Und danach bei Wolfsburg und Mainz.
Beşiktaş Istanbul und danach bei Wolfsburg und Mainz. Bläsen Kufu.
Miroslav Kahan.
Ah ja, gut.
Und zum Abschluss Beşiktaş Istanbul und wirklich weit davor Bayern, Leverkusen und Köln.
Mustafa Dogan.
War der bei Bayern?
Das weiß ich so nicht.
Markus Münch.
Gott.
Markus Münch, Champions League Spieler bei Beşiktaş Istanbul. Zusammen Funfact mit Miroslav Kahan.
Fun Fact zu Markus Münch, der ist diese oder letzte Woche als Aufsichtsratsvorsitzender von Waldhof Mannheim zurückgetreten.
Herzliche Grüße. Mhm. Ja, das war mein kleiner Deep Dive in die Champions League Saison 2000-2001. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen erheitern.
Ich verstehe vollkommen, warum du in diese Saison so eingetaucht bist.
Es ist absoluter Wahnsinn. Ben Skammelsrud fand ich früher mega geil. Ich fand Rosenborg irgendwie früher geil. Also so einfach, also nicht Fan oder so. Ich fand es einfach witzig, dass die auch dabei sind und hab bei FIFA früher mit denen gespielt immer. Und ja, hab dann immer Nummer 10 Ben Skammelsrud.
Herr Rosenborg so weit weg war.
Ja, aber wir haben öfter mal auch gegen die gespielt dann, also Bayern. Ja. Also es, und übrigens noch ein Fun Fact, das war eine der letzten Saisons, schätze ich mal, wo es noch eine Zwischenrunde gab.
Ja.
Das ist auch sensationell, auch aus einer komplett anderen Zeit. Und nach der Zwischenrunde gab es dann sofort gab es dann das Viertelfinale. Das heißt, da gab es einfach noch viel mehr Spiele. Irgendwie. Und dann gab es natürlich das legendäre und sensationelle Finale. Kahn, die Bayern, die Bayern.
Wie gesagt, das Schönste an dieser Saison ist die Todesgruppe, wo Sturm Graz weiterkommt mit einem negativen Torverhältnis und auch der RSC Anderlecht mit einem deutlich negativen Torverhältnis. Das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball.
Die schreibt nur die Champions League Saison 2000-2001. Ja, damit würde ich dich auch schon entlassen. Vielleicht als Abschluss würde ich dir einfach nur die Torschützenliste, also die Liste der besten Torschützen vorlesen. Oh ja,
da bin ich auch gespannt drauf. Da einfach, könnten auch Perlen dabei sein.
Einfach damit du berührst. Ja, es ist einfach schön. Es ist einfach, glaube ich, es gibt so ein warmes Gefühl und können wir uns, glaube ich, vielleicht schon davor verabschieden und ich werde es dann einfach nochmal vorlesen und dich und dann die Zuhörer aus der Folge geleiten.
Ja, soweit schon mal euch. Eine schöne Woche. Schönen 1. Mai.
Bis bald.
Bleibt gesund.
Torschützenkönig der Saison 2000-2001 in der Champions League wurde mit 7 Toren Raul. Auf ihn folgten Giovane Elba, Ivan Elguera, Mario Jardel, Rivaldo, Paul Scholes, Nicola Anelka, Lee Bowyer, Luis Figo, Filippo Inzaghi, Frode Jonsen, Claudio Lopez, Walter Pandiani, Tomasz Radzinski, Teddy Sheringham und Andrei Shevchenko.